Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe, im Studio Dominik Miller. Ich begrüße Sie zu unserer fünfteiligen Reihe zum Thema Liebe ist stärker als der Tod. Bislang, da hörten Sie die vier Teile mit den Titeln Der Feind, Der Fremde, Der Tod als Freund und schließlich darauf aufbauen, recht eigenartig klingend, Der Tod als Mutter. Wenn die beiden ersten Teile, der Feind und der Fremde, teilweise sperrig und auch ja wirklich brutal wirkten, denn wer sieht denn schon gerne dem Feind ins Auge, dann begann mit dem dritten und vierten Teil, der Tod als Freund und der Tod als Mutter, eine ja ganz andere, ungewohnte Sicht auf den Tod. Wir haben damit eine ganz andere Perspektive aufs Thema eingenommen, die manchem vielleicht auch seltsam angemutet haben mag. Das steigert sich nochmal mit dem heutigen fünften und letzten Teil unserer fünfteiligen Reise zum Thema Liebe ist stärker als der Tod. Der heutige fünfte Teil hat nämlich den Titel Der Tod als Liebhaber. Finden Sie das seltsam? Dann folgen Sie doch einfach Ihrer Neugierde auf unerforschtes Land, neue Gedanken und steigen Sie ein in unsere heutige Sendung. Der Referent, Herr Michael Papenkort, der ist seit rund 25 Jahren vollzeitlich tätig bei einer katholischen Laienmissionsorganisation, die nennt sich Institut für Weltevangelisierung. Dabei besucht er zahlreiche Gruppen, Gemeinschaften und Gemeinden zu Vorträgen, Seminaren, Workshops und auch Gesprächen. Und er ist ein profunder Deuter der Heiligen Schrift. Wir freuen uns, ihn als Referenten zum Thema bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, guten Morgen, Herr Papenkort, grüß Sie.
Grüß Gott, Herr Miller, guten Morgen.
Machen wir es kurz. Wir hören jetzt den fünften und letzten Teil unserer Reise, wie Sie es auch immer angekündigt haben, dass wir auf einer fünfteiligen Reise sind. Liebe ist stärker als der Tod. Heute der Tod als Liebhaber. Heute schließt sich sozusagen der Kreis. Heute werden sich, so denke ich, Herr Papenkort, einige Dinge auch klären und lösen, die bei mancher Hörerin und manchem Hörer vielleicht noch als Fragezeichen dagestanden sind.
Hoffen wir.
Okay, und jetzt bitte, Herr Papenkort.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute reden wir über den Tod als Liebhaber, also als jemanden, den ich lieb habe und der mich lieb hat. Schon gleich am Anfang sehen Sie, dass das heute vielleicht ein bisschen holperig wird, weil am Anfang Sie mit vielem vielleicht konfrontiert werden oder viele Gedanken sehr eigenartig sich anhören und zunächst einmal sehr unverständlich sind. Ich möchte Sie einfach einladen und bitten, sich ein bisschen Zeit zu lassen. Ich hoffe, dass es am Ende der Sendung alles zusammenkommt und sich auch in Verständnis wirklich auflöst oder ausdrückt. Also am Anfang werden ein paar Sachen da sein, bei denen Sie wahrscheinlich ein bisschen schlucken. Aber das war auf der ganzen Reise ja im Grunde nicht viel anders. Nicht auf unserer Reise haben wir sowas wie eine wohl eigenartig, aber irgendwie auch aufregend, so eine Verwirrung durchgemacht, durchlebt irgendwie. Am Anfang war der Tod als Feind, mit dem ich nicht zurechtkomme, weil er ist ja mein Feind. Ich kam aber auch nicht ohne ihn zurecht, denn er ist ja, haben wir dann später gehört, mein Freund. Also musste ich halt gucken, was ich damit mache. Entweder ich ignoriere ihn, hänge ihm also die Maske des Fremden auf, behandle ihn dann auch so, oder ich heirate ihn, wie eben einen Liebhaber. Die letzte Sendung, die Mutter, der Tod als Mutter, passt irgendwie in diese Erfahrung nicht rein. Weil der Tod als Mutter nicht wirklich ausreicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter suchen. Der Tod ist wie eine Geburt, ja, aber irgendwie auch nicht. In mindestens drei Punkten ist er eben nicht so wie eine Geburt. Der erste Punkt, der Tod ist einzigartig. Der Tod ist individuell. Der zweite Punkt, der Tod ist eine freie und aktive Entscheidung. Bitte nicht gleich schlucken, wir reden noch ein bisschen drüber, wie denn der Tod eine freie Entscheidung sein kann und was wir damit meinen. Der dritte Punkt, wo sich der Tod eben von der Geburt unterscheidet, ist, der Tod ist Begegnung. Und zwar eine Begegnung wie eine Begegnung in der Liebe. Also wollen wir uns jetzt in dem Folgenden eben diesen drei Merkmalen des Todes ein bisschen widmen, sie ein bisschen anschauen. Zuerst also einmal die Einzigartigkeit, die Individualität des Todes. Schauen Sie, der Tod, er kann ein Liebhaber sein, weil der Tod, so wie die Liebe, eben einzigartig ist, individuell. Das wahre Gesicht des Todes ist nicht ein allgemeines. Der Tod meint meinen Tod, nicht den Tod im Allgemeinen. Ich sterbe als Individuum, eben weil ich als ein Individuum lebe. Ich bin einzigartig. Ja, natürlich, ich bin auch ein Teil des Ganzen, Teil der ganzen Schöpfung. Ja, ich kann gezählt, klassifiziert und ich kann zugeordnet werden. Doch in der Tiefe meiner Persönlichkeit, in der Tiefe meiner Person bin ich einzigartig. Ich bin ein eigenes Ganzes. Ich bin irgendwie sogar eine ganze eigene Welt. Das drückt sich auch darin aus, dass ich einen ganz besonderen Namen habe. Ich habe tatsächlich so etwas wie einen göttlichen Namen. Welcher Name könnte das wohl sein? Er ist erschreckend einfach. Dieser Name ist Ich. Ich ist mein göttlicher Name. Nur ein einziges Mal offenbart Gott seinen wahren Namen in der Heiligen Schrift. Und dieser Name ist Ich bin. Alle anderen Namen beschreiben, wer Gott oder was Gott in Beziehung zu uns, zu Menschen ist. Gott, Herr, Schöpfer, Erlöser und so weiter. Aber kein rechtgläubiger Jude spricht diesen einen göttlichen Namen jemals aus. Dieses Ich bin. Schauen Sie, wir sprechen wohl über andere in der dritten Person. Zum Beispiel, weiß ich, Oskar geht es gut, ihm geht es gut. Oder wir sprechen in der zweiten Person zu jemand anderem. Ne? Oskar, ich hoffe, dir geht es gut. Aber wir sagen nie, ich, Oskar, weil wir es nicht sind. Nur Oskar ist Oskar und ich bin es nicht. Weil wir eben nicht das Ich des Oskars haben. Nur Oskar kann ich sagen. Schon der Mensch ist das Abbild Gottes, eben weil der Mensch auch ein Ich ist. Niemand sonst kann diesen Namen sagen. Wie ganz und gar privat doch dieses Geheimnisvolle ist, dieses Ich. Wie geheimnisvoll dieses Ich ist. Mein Ich ist nicht dein Ich. Dein Ich ist nicht mein Ich. Ich kann alles teilen, aber dieses nicht. Ich kann eine ganze Welt mit anderen teilen, aber nicht mein Ich. Ich kann meine Gedanken, meine Gefühle, meine Liebe mit allen anderen teilen, aber nicht mein Ich. Dieses Ich ist eben mein einzigartiges Wesen, mein Herz, mein Kern. Dieses Ich ist in mir eine Wirklichkeit, aber als Abbild, weil es in Gott eine Wirklichkeit ist, als Original. Mein Tod ist wie mein Ich, privat und einzigartig. Den Tod nur als Mutter zu betrachten, wird eben genau dieser Einzigartigkeit nicht gerecht. Das geht dann eher in die Richtung, ne, die Welt als Mutterschoß, ewige, nicht aufhörende Kreisläufe der Natur, kommen und gehen und wiederkommen. Das ist eher so in die Richtung von einem Pantheismus. Es ist aber der Tod, der weit über dieses hinausgeht. Es ist der Tod, der darüber hinausgeht, nicht die Geburt. Der Tod ist eine Einladung zu Individualität, zu Einzigartigkeit. Und diese können wir annehmen oder ablehnen. Nur sterben muss ich selbst. Das kann mir niemand abnehmen. Alleinsein und Trennung gehört also zum Wesen des Todes. Als Jesus den Tod eben eines Menschen stirbt, sind seine letzten Worte am Kreuz, jedenfalls bei Markus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schauen Sie, wir werden alle mit einem Geheimnis geboren, einem Geheimnis, das wir unser ganzes Leben lang mit vielen cleveren Tricks zu verbergen versuchen, innerlich wie äußerlich. Das Geheimnis ist, dass jeder von uns fürchterlich alleine ist und jeder diese Einsamkeit unerträglich findet, auf tausend Wegen versucht, die zu überwinden, nie wirklich erfolgreich dabei ist und dieses Unvermögen nicht zugeben kann. Unser Wesen, unser Ich, können wir nicht mit anderen teilen, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und ausgerechnet der Tod, er offenbart diese massive Tatsache. Doch warum eigentlich und wofür diese Individualität? Was hat sie denn für eine Bedeutung? Schauen Sie, im Leben ist sie notwendig für Vereinigung, für Begegnung, für Beziehung und für Liebe. Ich werde ein individuelles Ich, damit ich mich selbst einem anderen geben und das Selbst eines anderen empfangen kann. Das Paradox dieser sich selbst gebenden Liebe, dieser Agape-Liebe, dieser Liebe, über die das Neue Testament andauernd spricht, dieses Paradox dieser Agape-Liebe ist, dass sie eben genau das Unmögliche tut, eben genau das, was wir gerade gesagt haben, dass es eigentlich unmöglich ist. Sie teilt, diese Agape, sie teilt das Unteilbare, sie gibt das Ungebbare und sie empfängt vom anderen die Gabe, die genauso wenig empfangen wie gegeben werden kann. Diese Gabe ist das Selbst, diese Gabe ist eben das Ich. Agape, diese Liebe, ist also eine Gabe nicht nur von Vergnügen, von Leib, Besitz, Zeit, Taten, Interessen, Gefühlen, Gedanken, sondern Agape ist nicht weniger als eine Gabe dieses Ich, eine Gabe dieses Selbst. Ich gebe nicht einen Teil von mir, sondern ich gebe mich selbst. Und dann kommen wir gleich in ein zweites Paradox von dieser Agape. Sie macht uns gerade im Einswerden zu Individuen. Das Selbst, das sich gibt, das Selbst, das sich verschenkt, das ist das Selbst, das gefunden wird. Das haben Sie schon oft gehört. Da steckt alles in diesen einfachen Worten: Wer sein Leben verliert, wird es finden. Sinn und Ziel der Trennung ist also nicht die Individualität, sondern das Einssein, das ohne Individualität gar nicht möglich wäre. Ist eigentlich fast banal. Für ein Einswerden braucht man mindestens zwei. Es kann keine Einheit geben, wo es nur eins gibt, wo es nur einen gibt. Um eins werden zu können, braucht man mindestens zwei eigenständige Individuen. Sinn und Ziel der Individualität ist also Liebe. Und zwar Liebe, die eben genau das gibt, was eigentlich ungebbar ist. Mein Ich. Niemand kann lieben, der nicht ein Individuum ist. Niemand kann Alleinsein überwinden, der nicht zuerst allein ist. Der Tod befähigt uns ganz und gar allein zu sein und befähigt uns eben genau so wirklich zu Liebe und Einswerden. Das heißt, ohne den Tod könnten wir diese Liebe gar nicht kennen. Liebe und Tod, anscheinend Feinde, sind also wirklich in Symbiose.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Liebe ist stärker als der Tod. Wir sind auf der fünften und letzten Station unserer Entdeckungsreise. Da geht es um den Tod als Liebhaber. Sie hören einen Vortrag von Michael Papenkort.
Schauen wir gleich auf den zweiten Punkt. Schauen wir auf die Freiheit im Tod. Natürlich kann ich nicht entscheiden, ob ich sterbe oder nicht. Darum kann es nicht gehen. Aber ich kann wohl entscheiden, wie ich sterbe. Diese Freiheit habe ich bei der Geburt nicht. Auch weil ich noch gar nicht das entsprechende Selbstbewusstsein habe. Meine Geburt ist ein für mich doch eigentlich recht passiver, ein unfreies Geschehen.
Ich werde ja geboren.
Genau, ich werde geboren, ich suche es mir nicht aus, ich tue eigentlich kaum was dazu. Der Tod aber ist ein sehr aktives und freies Geschehen. Aber was ist denn die Freiheit im Tod? Im Grunde hält nur der Tod für uns eine wirklich freie Wahl bereit, weil er uns dieser ultimativen Entscheidung gegenüberstellt. Schauen wir es einen Moment an. Schauen Sie, alle anderen Entscheidungen in unserem Leben sind umkehrbar, widerrufbar. Da kann noch was geschehen, da kann noch was gemacht werden, weil wir noch Zeit haben, weil wir noch eine Zukunft haben. Aber im Tod gibt es die Zukunft nicht mehr. Die letzte Entscheidung, die ist unwiderrufbar. Ein zweiter Punkt ist, dass alle unsere Entscheidungen hier im Leben mittelbare Entscheidungen sind. Alle Entscheidungen auf ein Ziel hin, sind alles Mittel auf dem Weg, Mittel zum Ziel, im Tod nicht mehr. Die letzte Entscheidung im Tod ist nicht mittelbar, sie ist unmittelbar. Die letzte Entscheidung ist eine absolute Entscheidung, und zwar im Angesicht des Absoluten. Diese letzte Entscheidung wird unmittelbar getroffen. Das Dritte.
Auf diese letzte Entscheidung kommen wir auch nochmal am Schluss der Sendung, oder?
Ja, kommen wir gleich schon drauf. Mhm. Das Dritte ist, dass wenn wir hier im Leben Entscheidungen treffen, treffen wir diese Entscheidung immer im Heute, das heißt mit meiner Geschichte, wie ich sie bis heute kenne. Und heute bin ich 50, erinnere mich nur noch an einen Teil von der Geschichte von vor 20 Jahren, nicht mehr so viel. Das heißt, alle Entscheidungen, die ich heute treffe, treffe ich eben in meinem geschichtlichen Heute und nie mit meinem gesamten Leben. Ich treffe auch meine Entscheidung heute immer nur mit meiner Kenntnis von heute. Und ich treffe Entscheidungen heute auf ein Ziel hin, das ich nur annähernd kenne oder vielleicht kaum. Aber im Tod, da treffen wir diese letzte Entscheidung mit unserem ganzen Selbst. Und da treffen wir diese Entscheidung auch mit aller notwendigen Kenntnis und Erkenntnis. Es ist keine Entscheidung in etwas Dunkles hinein. Und es ist nicht eine Entscheidung, die nur mit einem Teil von mir treffe, sondern jetzt bin ich wirklich mein ganzes Selbst im Tod und dort treffe ich als ganzes Selbst diese Entscheidung. Das heißt, eigentlich ist hier das erste Mal in meinem Leben eine wirkliche Freiheit da und zum ersten Mal in meinem Leben ausgerechnet im
Wie soll das gehen, Herr Papenkort, dass ich im Tod volle Erkenntnis und Kenntnis über mich habe?
Mein ganzes Leben zusammen. Da sehe ich nicht mehr nur das Heute und das Erinnern gestern. Im Tod, ich sehe mein Ganzes. Ich stehe vor dem Herrn mit meinem ganzen Selbst. Nicht mit einem Teil von mir. Nicht nur mit dem, was ich heute bin. Sondern da steht mein ganzes Leben da.
Also sozusagen die Gerichtssituation, oder?
Ja, also da kommen wir gleich noch drauf.
Also ich bin, Sie meinen das, ich stehe mit, habe ganze Kenntnis und Erkenntnis in dem Moment sozusagen, wo ich auch schon vor dem Schöpfer stehe. Nicht im Moment des Todes oder im Übergang, sondern dann, wenn ich wirklich schon auf der anderen Seite bin. Ist es so zu verstehen, Herr Papenkort?
Ja, genau. Es ist nicht im Sterben, sondern im Tod.
Okay, verstanden.
Okay. Um welche Entscheidung geht das denn hier? Was ist das denn für eine Entscheidung? Die grundlegende Entscheidung ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Moses hat mal den Israeliten gesagt, ich lege euch Tod und Leben vor, Segen und Fluch. Entscheidet euch also für das Leben, natürlich. Wie können wir aber uns jetzt entscheiden, wenn wir doch den Tod als Liebhaber sehen? Und Moses vor uns steht und sagt, okay, was jetzt, Leben oder Tod? Entscheiden wir uns jetzt für das Leben oder für diesen Liebhaber, eben den Tod? Natürlich entscheiden wir uns für unseren Liebhaber. Und natürlich entscheiden wir uns für das Leben. Doch der Tod ist immer noch unser Liebhaber, weil der Tod die Maske des Lebens ist. Hinter der Maske des Todes als Liebhaber liegt das letzte Gesicht des Todes, eben das Leben. Aber diesem Leben können wir nur durch den Tod begegnen. Nimm dem Tod die vier Masken ab, über die wir gesprochen haben, und du siehst den Tod als Liebhaber. Nimm ihm die letzte Maske ab und du siehst nicht den Tod, sondern das Leben. Das Leben kommt zu uns unter der Maske des Todes. Ist fast so ein bisschen wie Beauty and the Beast, die Schöne und das Ungeheuer. Der Tod ist die freie Gelegenheit, sich für das Leben zu entscheiden. Im Tod zeige ich Gott mein ganzes Leben und mein ganzes Ich. Dass ich mit jeder freien Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben, gestaltet habe. So als ob Gott mir das Rohmaterial gegeben hat, nicht mein Dasein, meine Herkunft, meine Umgebung, meine Talente und so weiter. Und das alles macht mich zu dem, was ich bin. Doch wer ich bin, habe ich selbstverantwortlich gestaltet. So wie die Skulptur, die ich aus dem Rohmaterial gestaltet habe. Und zwar Entscheidung für Entscheidung. Und diese Skulptur ist meine. Diese Skulptur, das bin ich. Das Leben ist wirklich eine Kunst. Der Tod dann ist meine ganz unveränderliche Antwort auf die letzte und wichtigste Frage. Wer bist du? Schauen Sie, das Wesen Gottes, das wird von Johannes und von vielen anderen besonders mit drei Worten ausgedrückt. Leben, Licht, Liebe. Und der Tod ist meine letzte Entscheidung für oder gegen Gott als Leben, Licht und Liebe. Diese Entscheidung treffe ich im Tod, nicht vorher. Jetzt aber nicht mehr mittelbar, sondern eben unmittelbar. Wenn ich während meines Lebens eine gewohnheitsmäßige Haltung entwickelt habe, die immer das Leben, das Licht und die Liebe gesucht hat, werde ich mich fast gewohnheitsmäßig für Gott entscheiden. Im Tod. Wenn ich aber während meines Lebens weder Leben noch Licht oder Liebe beständig gesucht habe, wird das auch in diesem Moment eben im Tod schwer sein. Obwohl wir natürlich hoffen, dass es irgendwie möglich ist, mit viel Reinigung und viel schmerzlicher Erziehung doch noch. Aber die Entscheidung im Tod ist im Grunde die Essenz all unserer Entscheidungen in diesem Leben für oder gegen Gott, für oder gegen Wahrheit, für oder gegen Licht, Leben und Liebe.
Also ist es reichlich schwer sozusagen, wenn ich nicht mein Leben lang die Entscheidungen für Gott eingeübt habe, mich in diesem letzten entscheidenden Moment dann doch für ihn zu entscheiden, oder?
Ja, wahrscheinlich will ich es gar nicht. Ich werde ja nicht im Tod auf einmal etwas mögen, was ich im Leben gar nicht mochte. Ist ja unwahrscheinlich. Mhm. Wir sehen den Tod nicht immer nur irgendwie von dieser Seite der Tür. Nicht? Wir hatten bei der Mutter darüber gesprochen, wie der Tod so eine Tür ist zwischen zwei Welten. Und wir sehen immer nur diese Tür von dieser Seite. Und von dieser Seite scheint immer passiv und unfrei, so wie das Fallen aus oder gestoßen werden sogar in ein tiefes Loch. Doch von der anderen Seite der Tür betrachtet, ist der Tod etwas sehr Aktives. Schauen Sie, wir sehen den Tod als passiv und unfrei, weil wir ihn wie ein Etwas betrachten, ihn auf ein ganz normales, natürliches Geschehen reduzieren. Betrachten wir den Tod eines anderen als eben so ein Geschehen, sehen wir das Passive, das Negative, das Verlassen, das Getrenntwerden. Die Flut, ne, so sieht das aus, nimmt das Schiff vom Ufer mit sich. Doch wenn wir das Schiff sind, dann nehmen wir die Flut. Wenn der Tod mein Tod ist, dann ist der Tod aktiv. Wäre der Tod passiv, dann widerspräche er dem Sinn und dem Ziel des menschlichen Lebens. Denn der Sinn des Lebens ist doch Liebe. Und Liebe ist aktiv. Liebe ist das aktive Annehmen und Bestätigen des anderen in Freiheit. Liebe kann mir nicht aufgedrückt werden, kann mir nicht einfach zugeordnet werden, verschrieben werden, verordnet werden, sondern ich muss die Liebe freiwillig annehmen, sonst ist es irgendetwas, aber keine Liebe.
Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe heute mit dem Thema Liebe ist stärker als der Tod. Heute der fünfte und letzte Teil, der Tod als Liebhaber. Sie hören einen Vortrag von Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung.
Also haben wir jetzt darüber gesprochen, der Tod ist individuell ganz wichtig, weil ich, um lieben zu können, ein Individuum sein muss. Der Tod ist eine in Freiheit aktiv getroffene Entscheidung. Haben wir gerade besprochen. Nicht, dass wir uns aussuchen können, ob wir sterben oder nicht, aber wir können uns aussuchen, wie wir sterben. Und jetzt reden wir noch ein paar Minuten darüber, dass der Tod Begegnung ist. Individualität und die Freiheit zu entscheiden sind mir gegeben, damit ich anderen begegnen kann. Ich bin ein Individuum, ein Ich, und ich bin frei, mich zu entscheiden, damit ich begegnen kann. Der Tod ist individuell und frei, damit er eine Begegnung sein kann. Nur freie Individuen können sich wirklich begegnen. Schauen Sie, Atome und Wolkenformationen können wohl aufeinanderstoßen, sich zusammenschließen, vermischen, verschieben, aber sie können sich nicht begegnen. Die Bedeutung des Todes wird von eben der freien Entscheidung des Individuums bestimmt. Denn was der Tod ist, hängt davon ab, wie ich ihm begegne. Augustinus sagt dazu was Spannendes in der Stadt Gottes. So wie verdorbene Menschen nicht nur das Böse schändlich nutzen, sondern auch das Gute, so nutzen die guten Menschen nicht nur das Gute, um Gutes hervorzubringen, sondern auch das Böse. Augustinus sagt, Die guten Menschen benutzen selbst das Böse, um daraus Gutes hervorzubringen. Auf diese Frage, die Paulus stellt, Tod, wo ist dein Stachel? Auf diese Frage gibt der Christ eine einfache und dramatische Antwort. Der Stachel steckt in Jesu Leib am Kreuz. Der Tod kann mir nichts anhaben. Er ist wie eine Biene ohne Stachel. Der Tod ist besiegt und erobert. Der Tod ist Begegnung, haben wir gesagt. Schauen wir, wie der Tod Begegnung ist mit dem Licht. In dem Tod begegnen wir dem Licht der absoluten Wahrheit. Sie fragt uns diese Wahrheit: Wer bist du? Was hast du in deinem Leben gemacht? Es gibt dann hier keine Möglichkeit, diese Frage misszuverstehen oder das Licht, die Wahrheit selbst zu belügen. Denn hier begegne ich dem, der mich erforscht hat und mich kennt, im Psalm 139. Ich begegne dem, vor dessen Augen alles nackt und bloß liegt. Doch diese Begegnung ist freiwillig. Denn wir können uns dem Licht verweigern. Das kennen wir aus dem Johannesevangelium, dieser berühmte Vers im 3. Kapitel. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht kam und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Das ist uns möglich. Es ist die Wahl, die wir haben und die Wahl, die wir treffen werden. Der Fragende hier ist Gott. Er ist nicht das Objekt meines Suchens, als wäre ich der wirklich Handelnde, ich der wirklich Suchende, sondern hier ist Gott das eine große wahre Ich, von dem eben mein Ich ein Abbild ist. Hiob, das wissen wir, stellt Gott Dutzende ganz exzellenter Fragen. Und der Herr gibt ihm nicht eine Antwort. Stattdessen stellt er ihm diese grundlegende Frage: Wer denkst du, bist du?
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, der Fragende ist Gott und haben dann die Suchenden angesprochen. Jetzt begreifen sich ja viele Christen ja auch als ständig Suchende.
Ja.
Verstehe ich das dann richtig, dass Gott uns aussucht?
Ja, schauen Sie, der Mensch, er kann eigentlich Gott gar nicht begegnen.
Wie geht das? Moment.
Kommen wir drauf. Einen Moment. Der Mensch, er kann eigentlich Gott gar nicht begegnen, weder im Leben noch im Tod. Denn Gott kann dem Menschen begegnen. Und zwar im Leben und im Tod. Schauen Sie, Gott begegnet uns. Der Handelnde ist er. Und wenn Gott uns begegnet als Fragender, als der, der die Fragen stellt, als das Licht, als die Wahrheit, dann liegt die Entscheidung bei uns. Und Gott, Gott sei Dank, sucht immer. Er hört nicht auf zu suchen, aber wir wollen nicht immer von ihm gefunden werden.
Also da sind wir beim verlorenen Schaf ja auch, dass Gott ja der gute Hirte ist.
Genau.
Okay.
Bei diesem Hiob, wenn man die Geschichte liest, die wohl besten Worte sind die letzten. Da steht dann: Zu Ende sind die Worte Hiobs. Und wenn Gott dann sagt, wie im Psalm: Lass ab, sei still und erkenne, ich bin der Herr, dann sagen wir meistens, nee, Herr, sei du mal still, mach mal die Augen auf und erkenne, dass ich hier bin. Und dann, warum machen wir das? Weil wir die meiste Zeit nicht wirklich gefunden werden wollen. Darum ist, jetzt kommen wir auf Ihre Frage zu Camilla, darum ist Gott als Objekt, als der, den wir suchen können, und zwar genau wann und wie viel wir es möchten, darum ist Gott als Objekt für uns viel bequemer.
Also wir beschließen, ich suche ihn jetzt am Sonntag während der Messe oder im Wald. Oder.
Ja, und ich komme ihm eben so nahe, wie ich das möchte, aber ich kontrolliere das. Ich habe das in der Hand. Ich bin der Suchende. Ich tue irgendetwas. Und das ist viel bequemer für uns, weil wir es in der Hand haben.
Vermeintlich, ja.
Und wir haben es viel lieber so, als andersrum, Gott als handelndes Subjekt, ne, als der Handelnde, als der Suchende, der uns sucht. Unser Suchen nach Gott stört uns halb so wenig wie sein Suchen nach uns, sein Suchen nach mir. Und dann versuchen wir in unserem Leben, das irgendwie zu verlagern, auch wenn das dann unausweichlich ist nach dem Tod, und denken, dass uns dann was gefällt, was wir im Leben beständig zu vermeiden suchen. Ist eher unwahrscheinlich. Lassen wir uns also bitte suchen und finden von diesem suchenden Gott. Diese Begegnung dann mit diesem Licht, mit dieser absoluten Wahrheit, diese Begegnung im Tod ist dann auch Gericht. Nicht nur der Zeitpunkt des Gerichts oder der Ort des Gerichts, sondern diese Begegnung selber, das ist das Gericht. Denn dieses Gericht ist ja nicht etwa ein Urteil, das mir von außen irgendwie zugeteilt wird. Sondern dieses Urteil ist einfach die Wahrheit über mich selbst. Jetzt enthüllt von diesem unausweichlichen Licht Gottes. Und dieses Urteil, das fällt nicht aus in verschiedenen so Stufen, Graden oder Noten. Es ist absolut. Was ich bin, das ist was Relatives. Ich bin relativ dies und relativ jenes. Bis auf eins. Entweder ich bin oder ich bin nicht. Ich bin nicht ein bisschen oder ich bin nicht ein bisschen. Das ist ein absolutes Teil, das ist ein Ja oder Nein. Bin ich oder bin ich nicht? Entweder ich habe Leben oder ich habe es nicht. Dieses eine Absolute, nämlich Leben oder Tod, darum geht es bei diesem Gericht, bei diesem Urteil. Es geht natürlich nicht um mein leibliches Leben, sondern um mein geistliches. Ist das geistliche Leben da, hat es natürlich verschiedene Gesundheitsgrade, ähnlich so wie die verschiedenen Grade körperlicher Gesundheit. Aber das Leben hat man oder man hat es nicht. Man kann es nicht teilweise haben. Es geht eben nicht um ein Punktesammeln, wo man bei 70 Punkten in den Himmel kommt, aber bei 69 leider doch noch in die Hölle muss. Das wäre ja fürchterlich unfair, wenn jemand bis 69 käme und wegen einem blöden Punkt jetzt am Himmel vorbeigesegelt ist. Bei Gott kann man tatsächlich nur mit 0 Punkten bestehen. Denn dieses Bestehen ist reines Geschenk. Schauen Sie, jemand hat mal geträumt, er wäre gestorben, steht jetzt vor der Himmelstür. Gott fragt ihn, warum soll ich dich hier reinlassen? Dieser Ort ist nur für Experten. Der Mann ist verwirrt und sagt ganz schnell, ich bin ein guter Schachspieler. Gott antwortet, nicht annähernd genug, du bist kein Experte. Ich habe immer versucht, ein guter Ehemann und Vater zu sein. Tut mir leid, sagt Gott. Nur wirkliche Experten können sich hier bewerben. Man sagt, ich wäre ein guter Lehrer gewesen, sagt der Mann dann. Nicht gut genug, eben kein Experte, antwortet Gott. Jetzt ist der Mann verzweifelt und schlürft dann halt da weg vom Himmelstor. Und nach einiger Zeit rennt er wieder zurück zum Himmelstor, klingelt und sagt ganz schnell, als Gott ans Tor kommt, du musst mich jetzt hier reinlassen. Ich bin ein Experte. Ach was. Und worin? Ich bin ein Experte im Sündersein. Ich habe tausende neuer und cleverer Wege zu sündigen ganz neu erdacht. Ich kenne wirklich was von Sünde. Ich kenne mich da wirklich aus. Aber ich bin ein Experte, dem es wirklich leid tut. Bitte vergib mir. Und jetzt sagt Gott, wurde aber auch Zeit, dass du rausfindest, für wen dieser Ort hier wirklich ist. Herzlich willkommen. Vergebung ist ein Geschenk. Aber ein Geschenk muss in Freiheit gegeben und in Freiheit empfangen, angenommen werden. Sehen Sie, wie Freiheit im Tod so wichtig ist. Gott bietet mir dieses Geschenk an. Er zwingt es mir nicht auf. Nehme ich es aber an, ist es, als würde ich schwanger mit seinem Leben in mir. Aber das wissen Sie, schwanger wird man nicht teilweise. Darum gibt es dieses Gericht, dieses Urteil eben auch nicht in verschiedenen Abstufungen. Gottes Gericht, das Urteil, es offenbart, ob ich im Himmel bin oder nicht. Das heißt, ob der Himmel in mir ist oder nicht. Dieses Urteil schickt mich nicht in den Himmel oder die Hölle, sondern es offenbart die Gegenwart oder die Abwesenheit des Himmels in meiner Seele. Das Himmelreich in der Seele ist jetzt wie ein Fötus, wie ein Embryo. Und der Tod ist dessen Geburt. Das Samenkorn muss sterben. Das Samenkorn will sterben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Es stirbt eben für diese Begegnung, damit diese Begegnung stattfinden kann. Schauen Sie, in der Schule ist die Frage, wie gut muss ich sein, um zu bestehen? In der Begegnung ist die Frage, liebst du mich? Gottes Gericht ist Begegnung, nicht Schule. Darum ist Hölle, nämlich die Abwesenheit des Himmels, darum ist Hölle eine wirkliche Möglichkeit.
Die ich tatsächlich wählen könnte.
Ja.
Und aus freien Stücken.
Genau. Man muss, das ist eben die Entscheidung. Man muss dazu noch nicht mal besonders böse oder verdorben sein. Man muss einfach nur zu Gott sagen, nein, danke. Und was ich dir immer noch sagen wollte, I did it my way. Da gibt's dann so ein Lied, ne? Ich habe es eben auf meine Art gemacht. Dass wir dann im Tod genau das weitersagen, genau das Lied weitersingen, das wir mit unserem Leben im Leben beständig gesungen haben. Ich mache es auf meine Art und Weise und die Angebote Gottes schlagen wir eins nach dem anderen aus. Und im Tod brauche ich nicht mehr zu tun, als eben Gottes Angebot auszuschlagen, um dann eben auch nicht in den Himmel zu müssen.
Das ist dann also keine Frage, wie fromm bin ich, sondern nein. Bin ich wirklich bereit für diese Begegnung und möchte ich sie?
Genau. Mhm. Am Ende gibt es dann wahrscheinlich nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die andere Gruppe, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Die einen Menschen sagen zu Gott, dein Wille geschehe. Und zu den anderen Menschen sagt Gott, dein Wille geschehe, eben des Menschen Wille geschehe. Und ich kann das eine oder das andere haben. Ich kann mich zu der einen Gruppe gesellen oder zu der anderen. Schauen Sie, das Leben ist ein beständiges Suchen und Streben. Das hatten wir am Anfang der Reise erwähnt. Der Tod als Begegnung, als Rendezvous, ist die Erfüllung dieses Lebens als Suche, ist die Erfüllung dieses Lebens als Pilgerschaft. Er ist die Erfüllung eben unserer tiefsten und höchsten, unserer verrücktesten und wunderbarsten Sehnsucht, unserer Sehnsucht nach unendlicher Freude. Zu dir hin hast du uns erschaffen und ruhelos ist, darum kann man einfügen, unser Herz, bis es ruht in dir. An diesem Punkt wird dieses berühmte Wort von Augustinus so machtvoll, so tief. Zu dir hin hast du uns erschaffen und ruhelos ist eben darum unser Herz, bis es ruht in dir, bis es sich mit dir komplett vereinigt hat. Genau das ist es. Diese Begegnung, diese geistliche, innige Vereinigung mit Gott, das ist das Ziel aller Ziele. Das ist der Sinn des Lebens, das höchste Gut, dieses Summum Bonum, das, wonach wir eigentlich uns die ganze Zeit sehnen, in all unseren verschiedenen Sehnsüchten. Das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf diesen Moment. Alles wirkliche Leben ist Begegnung.
Herr Papenkort, da fragt jetzt passend eine Hörerin, die Frau Pluschke, ist es denn vermessen, wenn ich jetzt neugierig bin auf den Tod, auf meinen Liebhaber?
Nein, Neugierde ist ganz wichtig. Neugierde ist wie ein anderes Wort für diese Unruhe.
Also man darf neugierig sein darauf und man darf sich auch auf diesen Liebhaber freuen.
Nein. Man soll sich darauf freuen. Das ist ganz wichtig. Diese Neugierde pflegen, am Leben halten, ganz wichtig. Diese Neugierde, dieses Suchen, ganz wichtig. Das ist diese Unruhe, die in uns ist, weil er sie uns gegeben hat. Das ist diese christliche Tugend der Hoffnung, die hier lebt und wächst. Das ist ganz wichtig.
Zu Ihrem Bild nochmal vom Gericht, heißt es dann eigentlich, dass jetzt war ja gerade die Wahl des neuen Papstes und da ist die Sixtinische Kapelle häufig genannt worden und eben auch das Bild des jüngsten Gerichts, wo eben die Guten von den Bösen voneinander geschieden werden, Christus als Weltenrichter. Und so wie Sie es erzählt haben, kann ich mir das eher so vorstellen, nicht er scheidet die Guten von den Bösen oder schickt die einen in den Himmel, die anderen in die Hölle, sondern wir selbst sind es, die uns dafür entscheiden.
Ja, das ist eben nicht ein Urteil, das von außen irgendwie an uns herangetragen wird.
Sondern ich wähle den Weg.
Ich wähle das. Mhm. Augustinus hat an irgendeiner Stelle gesagt, unsere Liebe ist unser Gewicht. Das ist, unsere Liebe entscheidet, das, was wir wollen, das, wonach wir uns sehnen, das ist das, was wir im Tod auch finden werden. Die Frage ist, was ist das wirklich, wonach ich mich sehne? Dieser, wieder zurückzukommen auf diese Begegnung mit unserem Liebhaber, ja, wo ich allerdings, die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, möchte ich gerne ermutigen, die anderen vier Masken nachzuholen, weil die schon wichtig sind. Diese Abkürzung zu den Liebhaber ist nicht immer nur hilfreich. Bitte schauen Sie noch die anderen Masken. Der Herr Miller wird Ihnen am Ende der Sendung noch sagen, wie das sein kann.
Genau.
Dieser Liebhaber, dem wir begegnen im Tod, er schickt uns im Tod das ist wie so diese goldene Kutsche, die der Bräutigam schickt, um die Braut abzuholen. Dieser Tod ist Begegnung und Begegnung mit diesem Liebhaber. Und er schickt den Tod als diese goldene Kutsche, um diese Braut abzuholen. Diese Braut bist du, niemand sonst. Und es ist keine andere Zeit, nicht irgendwann anders. Es ist die dieser Moment ist die Hochzeit. Der Tod ist nicht zufällig, weil die Liebe auch nicht zufällig ist. Die Liebe ist nicht blind. Die Liebe hat Augen, und zwar Augen, die es sonst nirgends gibt. Wenn Gottes Liebe unsere Geburt von Ewigkeit her vorbereitet, würde er dann unseren Tod dem Zufall überlassen? Wohl kaum. Dies ist der Moment, auf den ich im Geheimen eigentlich mein ganzes Leben gewartet habe. Jetzt sage ich dann dieses eine Wort, zu dem meine Liebe dann immer noch fähig ist, es zu sagen. Dieses eine Wort fasst dann mein ganzes Leben zusammen, meine Träume und meine Sehnsucht. Und dieses eine Wort ist du. Aus diesem einen Wort erwächst dann diese eine ewige, tiefe Umarmung mit diesem Liebhaber. Aus diesem mächtigen Schicksal des Todes mache ich eine persönliche, eine individuelle Entscheidung der Liebe. Dieser Moment ist Gottes Moment. Er hat an diesen Moment schon gedacht, als er die Erde erschuf. Er dachte an diesen Moment, als er sein eigenes Kommen vorbereitet hat. Er dachte daran in seinem Leben, in seinem Leiden und Tod, in seiner Auferstehung und Himmelfahrt, dachte er an diesen Moment. Er hat all das auf sich genommen, durchgemacht, damit ich ihm begegnen kann im Tod und eben voller Liebe dieses eine Wort sagen kann. Du. Und dieses Du entreißt mich meinem Nichts und schafft in mir ein neues, ein ewiges Sein. Der Tod ist tatsächlich das größte, das großartigste Ereignis in der Welt. Der Dichter sagt, Amor vincit omnia, die Liebe besiegt alles. Heißt das, dass sie auch den Tod besiegt? Zumindest der Dichter sagt, dass es so ist, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn Liebe und Tod sich begegnen, der Tod verändert wird, nicht die Liebe. Wenn die Flut der Liebe dem Damm des Todes begegnet, kann der Damm sie nicht aufhalten. Nicht nur, dass die Liebe den Damm des Todes hinwegschwemmt, sondern sie schwemmt ihn in ihrem Wasser mit und sie macht ihn zu einem Teil von sich. Die Liebe ist so viel stärker als der Tod, dass sie den Tod zu einem Liebhaber macht. Das Gesicht des Todes und der Dunkelheit wird zum Gesicht des Lebens und des Lichts, was aussah wie ein tiefer Abgrund. Das wird zu unserem Zuhause. Der Tod hat 5 Masken, haben wir in dieser Reihe gesagt. Doch hinter der letzten Maske finden wir das Antlitz Gottes. Wir haben jede Maske angeschaut und nun sehen wir, wer sie getragen hat. Gott selbst. Und in all dem ist das allerletzte Wort Stille. Und zwar ist diese Stille eben jene Stille, in der sich Liebende innig und voll tiefer Freude hingebungsvoll umarmen und kein Wort ausdrücken kann, was sie erleben und empfinden. Kein Wort ausdrücken kann diese große Freude, sich selbst ganz dem anderen zu schenken, um sich selbst eben in dem anderen ganz zu finden.
Liebe ist stärker als der Tod. Sie hörten den fünften und letzten Teil unserer Reihe. Herr Papengott, vielen Dank, dass Sie uns da einiges auch ausgedeutet haben aus dem Buch von Peter Kreeft, Love is Stronger Than Death. Herr Papengott, jetzt klang einiges so, gerade gegen Schluss des Vortrages, so wie eine Einladung zum Sterben.
Oh ja.
Ja. Also das, ja, wir können uns ja wirklich darauf freuen und, ja, hallo, das ist jetzt keine Einladung zum Sterben, oder?
Ja, danke, Herr Müller. Also bitteschön. Der Tod, der kommt von ganz alleine. Wir helfen ihm dabei bitte nicht. Der Tod ist nach wie vor ein Übel. Der Tod ist nach wie vor etwas Böses. Der Herr hat den Tod besiegt, wir nicht. Der Herr hat den Tod besiegt und er sagt uns nach wie vor, dass wir nicht töten sollen, weder andere noch uns selbst. Wir spielen damit bitte nicht. Also bitte nicht so sehr auf den Tod freuen, dass jetzt morgen die Beerdigungsinstitute viel mehr Arbeit haben. Der Tod kommt, nutzen wir die Zeit, uns auf diesen Moment so gut wir können vorzubereiten, mit vielen, vielen kleinen Entscheidungen zur Liebe. Bereiten wir uns auf diesen Tod vor, zum Beispiel, indem wir Zeit nehmen zum Beten. Denn schauen Sie, im Beten nehme ich mich zurück, im Beten höre ich auf, der Gott meines Lebens zu sein und schaue auf den, der wirklich Gott ist und auch Gott meines Lebens. Im Beten öffne ich mich diesem Reich Gottes. Im Beten öffne ich mich diesem Licht, das ich hier nur so ein bisschen sehe, aber ich möchte es trotzdem aufnehmen. Bitte, wir beten, das haben wir irgendwann auch besprochen in diesen Sendungen, wir beten darum, dass wir eine gute Sterbestunde haben, nicht einen plötzlichen und schnellen Tod. Bitte missverstehen Sie diese Reise, diese fünf Stationen nicht so, dass wir möglichst schnell sterben wollen. Das wäre ein ganz großes Missverständnis.
Der Herr Grossmann fragt, ist Sterben und Tod dasselbe?
Nein.
Also im Sinne dieser Sendung ist der Tod die Begegnung, nachdem ich gestorben bin und vor dem Schöpfer stehe.
Ja, solange Sie sterben, sind Sie nicht tot.
Genau. Also, und auch alles, was Sie so sagten mit, nochmal, also ich habe mich ein bisschen schwer getan, als Sie so die goldene Kutsche erwähnten, mit der der Bräutigam die Braut abholt. Das ist doch auch nur schwer vorstellbar. Ein Tod hat ja manchmal ein ganz schreckliches Gesicht, ja. Schreckliche Krankheit oder ein Krieg oder ein schwerer Unfall, mir das als eine goldene Kutsche vorzustellen. Aber nochmal, dieses Bild gilt für, wenn ich bereits gestorben bin.
Ja, schauen Sie, jetzt haben wir die Karwoche. Ja. Und dann schauen wir das Leiden Jesu an. Und es gibt auf Erden kein Leiden, das Jesus unbekannt wäre. Mhm. Aber er hat all dieses Leiden auf sich genommen, weil er wusste, was auf der anderen Seite der Tür liegt. Natürlich gibt es ganz, ganz leidvolle Arten und Weisen zu sterben. Das ist natürlich. Mhm. Aber es ist doch trotzdem hilfreich und wichtig zu sehen, was für eine Bedeutung der Tod hat und wo der Tod mich hinbringt, was der Tod ist und wie der Herr, wie die Liebe selbst diesen Tod erobert hat, wie eben tatsächlich wir mit Paulus, und Paulus hat sicher einen ganzen Streifen Leiden mitgemacht, Paulus trotzdem sagen kann, Tod, wo ist dein Stachel? So als ob er ihn schon fast, also ins Gesicht lächelt und sagt, du hast deine Macht nicht mehr. Und ich denke, das war ein Teil, den wir in diesen Sendungen sehen wollten. Was der Tod für uns ist, aber nicht von jetzt auf gleich, haben wir lange gesehen, wie der Tod ein Feind ist, eben ein schrecklicher Feind, den ich eben nicht besiege. Und wie wir dann eben einfach weggucken, einfach nur abwarten, bis er denn kommt. Und wir müssen, ne, so als Fremder. Und deswegen ist eben diese Ermutigung, sich diese fünf Masken eine nach der anderen anzuschauen, weil wir sonst, ne, einfach so beim Liebhaber reinzuspringen, das erschließt sich dann nicht immer so gleich. Auch wenn wir es gerne so hätten, so ist aber doch diese ist eben eine Reise, nicht so ein Quereinsteigen ist dann immer ein bisschen holperig.
Also würden Sie auch der Hörerin, der Frau Bauer, sagen, die hat bei uns ein Statement hinterlegt in der Regie: Für mich ist der Tod der letzte Feind. Ich kann mich nicht mit dem Tod befreunden. Der Tod ist der Übergang zum Leben mit Christus.
Ja, genau.
Also eigentlich...
Das hätten viele Zuhörer gesagt am Anfang unserer Reise.
Ja.
Wenn wir irgendwas richtig gemacht haben, Herr Müller, dann müssten eigentlich wir am Ende der Reise woanders angekommen sein. Mhm. Es ist aber eine Reise. Also es geht jetzt bitte nicht darum, dass, weiß ich, die Statements oder die Sätze, die ich hier vorgetragen habe, weiß ich, das letztgültige sind oder so. Auf keinen Fall. Wir haben am Anfang auch jedes Mal wieder gesagt, dass es hier nicht um Definitionen geht, sondern wirklich um eine Bewegung, um eine Reise und ein Schauen, ein Suchen, ein Entdecken. Und das ist auf keinen Fall zu Ende. Es geht auf jeden Fall weiter. Aber wir bleiben nicht bei dem Feind stehen, weil dann entdecken wir nicht wirklich, wie der Herr den Tod besiegt hat. Und wie der Tod eben nicht sinnlos ist, sondern eben sehr sinnvoll ist. Aber das ist eben diese Reisegeschichte. Das sind fünf Sendungen, das dauert dann, weiß ich, ungefähr 5 Stunden. Aber ich denke, wenn man sich auf diese Reise macht, kommt man am Ende tatsächlich ein bisschen anders aus dem Zug, als man vorne eingestiegen ist.
Jetzt stelle ich Ihnen nochmal eine Frage, die ich Ihnen in einem anderen Kontext schon mal gestellt habe. Mhm. Das ist die Frage, wo Sie sagen, diese Frage stellt der Jünger nicht. Ich frage, warum nutzt Gott 5 Masken, um dann sozusagen, wenn er die letzte Maske, den Liebhaber, abnimmt, erkennen wir, dahinter ist Gott. Warum tut Gott das? Und da haben Sie mir mal gesagt, Herr Müller, so eine Frage stellt der Jünger nicht.
Okay, also das mit den Masken zuallererst. In dieser kleinen Reise sind diese 5 Masken natürlich nicht 5 Pappmasken, die Gott irgendwo vor sich herträgt. Irgendwo im Himmel Riesenmasken oder was. Mhm. Sondern es sind einfach nur, es ist ein Bild für uns. Ja, es ist ein Ansatz, eine Verstehenshilfe, ein Denken, dass, also bitteschön, Gott hat keine Masken. Also nur, es hilft uns halt zu sehen, dass wir im Tod nicht einfach nur dem Tod begegnen, sondern wenn wir ein paar Schritte gehen, dann entdecken wir, dass wir im Tod eigentlich dem Leben begegnen. Eben nicht dem Feind, sondern dem Leben. Nicht nur dem Leben, sondern dem Leben, das uns liebt. Das mit Ihrer Frage, Herr Müller, dass der Jünger fragt, wie. Der Jünger fragt nicht, warum. Weil dieses Warum das Gegenüber immer irgendwie ein bisschen in Frage stellt oder herausfordert. Und weil dieses Warum auch irgendwie immer impliziert, dass ich die Antwort verstehen könnte. Und das haben wir heute auch gesagt, in diesem Geschehen ist der Fragende eigentlich nicht ich, der Fragende ist Gott selbst. Und dieses Warum, das bringt uns oft auch tatsächlich nicht wirklich weiter, weil es oft dann so eine Warum-Frage ist, wie sie der Hiob gestellt hat, und darauf nicht eine Antwort bekommt. Wenn wir aber fragen, wie, eben wie ein suchender Jünger, und fragen, Herr, wie kann ich leben? Herr, wie begegne ich dir? Wie begegnest du mir? Dann öffnen wir etwas in uns, wo der Herr ein Stück mehr Raum wiederfinden kann. Ich habe vor kurzem gelesen, hat jemand irgendwo geschrieben, ein kleines Kind, 17 Monate alt, hat Leberkrebs. Und dann sitzt du erstmal da vor der Nachricht, da am Computer und denkst, meine Güte, 17 Monate Leberkrebs. Und wenn ich jetzt hier warum stelle, wie weit um alles in der Welt komme ich denn mit meiner Warum-Frage? Als ob ich das irgendwie verstehen könnte. Dann stehe ich einfach da und halte einfach meinen Mund und bin dann eben in dieser Stille und warte auf dieses liebende Gegenüber, das mir entgegenkommt, mich in den Arm nimmt und dann schaut, wie wir da durchgehen, weil warum, das, darauf habe ich keine Antwort, auch in 10 Jahren nicht.
Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Herr Müller.
Wir hören uns ein andermal wieder bei Radio Horeb. Vergelt's Gott.
Dankeschön und eine schöne Weiterreise wünsche ich Ihnen.
Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben es gesagt, 5. und letzter Teil der Reihe Liebe ist stärker als der Tod. Jetzt war es doch keine kurze Entdeckungsreise, sondern doch 5x eine Stunde. Ist schon eine lange Reise, teilweise ganz schön sperrig, wenn Sie das Ganze ja akustisch nochmal sich durchs Herz und durchs Hirn gehen lassen möchten, dann können Sie sich diese CDs dieser Reihe, sind dann diese 5 Sendungen, können sich beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Dort gibt es auch ein entsprechendes Knöpfchen, wo Sie sehr einfach mit wenigen Klicks sich diese CDs oder diese eine CD bestellen können. Ich weiß nicht, wie die Kollegen es machen, ob sie alles auf eine brennen. Da lassen wir uns noch überraschen. Oder Sie können auch sich die Sendungen runterladen, direkt von der Website als sogenannter Podcast. Wenn Sie nicht wissen, was ein Podcast ist, machen Sie es wie ich, fragen Sie jemanden, der mehr davon versteht. Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb beantwortet Ihnen der Hörerservice. An der Stelle bleibt mir nichts anderes, als Ihnen wirklich gesegnete Tage zu wünschen. Und genau, behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.